SWR 2 Kultur aktuell.
Heute vor 15 Jahren, am 9. Juni 2006, begann die Fußball-WM, die in Deutschland als Sommermärchen bekannt geworden ist. Jetzt am Ende dieser Woche startet die EM 2020 mit Corona-Verspätung. Ja, und was liegt nicht alles zwischen diesem Sommermärchen, den Deutschland im Freudentaumelbildern von schwarz-rot-goldenen Fahnenmeeren und der anstehenden EM im Pandemie-Modus? Ja, da liegt so einiges. Der Skandal um die gekaufte WM, die Vorbereitungen für ein Wüstenturnier in Katar, bei der weit und breit keine Sklaven zu sehen sind, die spektakulär geplatzten Pläne für eine Super League, Korruptionsskandale bei der FIFA, ein Rosenkrieg beim DFB und vieles mehr. Am Telefon ist der Philosoph und Schriftsteller Wolfram Eilenberger, der sich immer wieder mit Fußball und dem System dahinter beschäftigt und auch selbst kickt in der Autoren-Nationalmannschaft. Guten Morgen, Herr Eilenberger.
Guten Morgen.
Herr Eilenberger, wie steht es um Ihre EM-Vorfreude?
Die ist durchaus gegeben. Und wenn Sie das Sommermärchen ansprachen, da weiß ich noch, dass ich vor 15 Jahren sehr skeptisch war, wie es um diese Mannschaft, um dieses Turnier, um diesen ganzen Sommer stehen würde. Und das hat sich dann eigendynamisch ganz wunderbar entwickelt. Und das ist ja das Schöne an Turnieren. Die haben ihre eigenen Gesetze und ihre eigene Intensität. Und ich habe das Gefühl, das könnte ein sehr, sehr gutes Turnier werden diesen Sommer.
Mhm. Ja, trotzdem, ich habe ja so ein paar Punkte aufgezählt, die einem so ein bisschen die Turnierlaune verhageln können. Sind mit diesen Entwicklungen große Turniere nicht doch langsam totgeritten oder sind wir als Gesellschaft möglicherweise entweder innerlich so abgestumpft oder doch so fußballgeil, dass wir trotzdem immer einschalten?
Na, ich würde jetzt mal sagen, die Dinge, die Sie ansprachen mit den Verbänden, den Institutionen, jetzt vom DFB bis zur UEFA, da kann man als Fan sagen, wenn es einen Tiefpunkt gäbe, hätte man ihn längst erreicht. Das ist seit Jahren und Jahrzehnten auf so einem kläglichen und auch beklagenswerten Niveau, dass man sich da, glaube ich, sehr anstrengen muss, um noch weiteres Empörungspotenzial in sich zu finden. Aber diese Idee, dass europäische Mannschaften gegeneinander spielen, die ja noch sehr jung ist, die ist erst 1960 etabliert worden, die hat doch etwas sehr Schönes und das kann für diesen Kontinent auch gut sein, sich gerade in so einer Pandemie und mit vielen Schwierigkeiten, die er vor sich sieht, neu zu spüren und neu zu finden. Und ich muss auch sagen, ich finde den Austragungsmodus in 11 Städten an sich eine begehenswerte Idee. Muss man mal sehen, wie sich das zeigt, aber das kann auch eine ganz schöne Sache werden.
Die Idee, als das vor 8 Jahren oder vor ein paar Jahren angedacht wurde, war das natürlich, fand ich auch eine prima Idee, ein schönes Zeichen für die völkerverständigende Wirkung oder die Idee, die hinter dem Sport steht. Aber jetzt in Pandemiezeiten, muss man da nicht sagen, ist doch auch eher ein bisschen eine irrsinnige Idee?
Ja, der Fußball ist ja kein Spiegel der Gesellschaft, wie immer so gesagt wird, sondern ein Subsystem, das besonders schnell reagiert und auch besonders stark neue Entwicklungen und Möglichkeiten aufzeigt. Und in dem Sinne kann, glaube ich, dass diese 11-Länder-EM auch ein Zeichen der Normalisierung sein könnte, dass wenn es funktioniert, dass man am Ende vielleicht sogar sehr viele Menschen im Stadion hat, im Endspiel in England, dass man sagen kann, das war nun für uns alle der mentale Abschluss dieser Pandemie. Da stecken auch sehr viele Chancen drin und im Moment, glaube ich, ist das Gefahrenpotenzial immer noch beschreibbar und ist vielleicht sogar ein gutes Zeichen, dass das internationalisiert durchgezogen werden kann.
Mhm. Die Stadien werden definitiv nicht ganz voll sein, auch sowas wie Public Viewing. Das ist erstmal noch fraglich, ob das und in welchem Ausmaß das stattfinden kann. Was für ein Turniergefühl wird das dann? Oder wird das dann möglicherweise ein weiterer Schritt in etwas, was Sie selbst nur in einem Text genannt haben, eine Entwicklung des Fußballs, sich vom Stadionfan zu emanzipieren?
Ja, es ist sicher so, dass wir die letzten 18 Monate durch diese sogenannten Geisterspiele auch gelernt haben, dass der Stadionfan für den Genuss von Fußball vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie wir geglaubt haben, dass wir Fußball anders sehen, anders genießen gelernt haben. Andererseits kann man sagen, dass mit dieser Rückkehr, und wenn auch nur die Hälfte oder ein Drittel der Stadien voll sind, man auch wiederum ein neues Intensitätsgefühl hat, dass man merkt, wie wichtig die Zuschauer sind. Also ich glaube, wir sind da alle so in Wellenbewegungen erfahren und erspüren uns auch neu in dem, was unseren Fußball fasziniert. Aber ich denke, die Verlebendigung und natürlich bei Länderspielen nochmal ganz intensiv, wenn jetzt zum Beispiel in Finnland, Russland gegen Finnland spielt. Da sind so viele Dynamiken, nicht nur schöne, aber auch schöne im Spiel. Das gibt schon noch einen extra Schub.
2006, da hatten viele Menschen in Deutschland das Gefühl, dass die junge, bunte Nationalmannschaft damals für sowas wie einen gesellschaftlichen Aufbruch steht. Da war ja oft auch die Rede im Zusammenhang mit den deutschen Fähnchen, die dann auf einmal überall zu sehen waren, von einem unverkrampften Zugang zum Thema Patriotismus. Was würden Sie sagen, geht von der heutigen Nationalmannschaft aus? Sie heißt ja jetzt nur noch die Mannschaft.
Ja, ich würde sagen, das ist relativ konstant geblieben. Wir haben ja mit Herrn Kimmich oder Herrn Goretzka sehr bewusste, kluge, auch gesellschaftlich aktive Leitspieler in dieser Mannschaft. Die ganze Idee, dass der Nationenbegriff, der ja immer dazu neigt, sich ein bisschen zu verengen und allzu einheitlich verstanden zu werden, durch Nationalmannschaften bunter, multikultureller, pluraler verstanden wird, das ist jetzt auch beim deutschen Team intakt. Und das ist, obwohl Jogi Löw da eine Art Abschluss seiner Karriere in diesem Turnier finden wird, auch ein Neuanfang, denn es gibt sehr viele neue junge Spieler wie Kai Havertz, wie Mo Salah. Also man kann auch sagen, es könnte der Beginn einer neuen Generation sein. Insofern gibt es vielleicht sogar positive Analogien zum Sommermärchen und nicht nur negative.
Hm. 2014 Weltmeister, 2016 EM-Halbfinale, 2018 zum ersten Mal nach der Vorrunde ausgeschieden als Titelverteidiger. Was ist Ihr Tipp für die EM?
Das wird eine sehr schwierige EM. Wenn man die Vorrunde übersteht, dann kann auch diese Mannschaft zu besonderem in der Lage sein. Aber das Schöne ist ja, ich glaube, niemand der klaren Geistes ist wie Deutschland in der Favoritenrolle. Und insofern sind wir alle möglich, haben wir alle die Möglichkeit, uns positiv überraschen zu lassen. Und Frankreich wird schwer zu schlagen sein in der Vorrunde und auch ganz am Schluss. Aber schauen wir mal, wie der Kaiser sagt. Das ist, bleibt ja ein schöner Satz für den Fußball.
Ja, und ohne Favoritenrolle schaut sich's definitiv entspannter. So der Philosoph und Schriftsteller Wolfram Eilenberger in SWR 2 am Morgen über die EM, die übermorgen beginnt im Vergleich zum Sommermärchen zur WM 2006 in Deutschland, die heute vor genau 15 Jahren begann. Herr Eilenberger, danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.